so wie ChatGPT, kommt auch immer wieder natürlich die Sorge, was macht das mit mir, was macht das mit meinem Leben, was bedeutet das für die Menschheit? Ich würde aber auf jeden Fall immer wieder auch sagen wollen, dass künstliche Intelligenz ein Werkzeug ist.
Wir werden jetzt sehen, mit dieser Technologie werden sich alle informationsbasierten Wertschöpfungsprozesse grundlegend umgestalten lassen. Das reizt mich persönlich auch natürlich enorm. Also ich will daran arbeiten, aber es wird auch einen riesen Impact haben auf alle Branchen, auf alles, was wir tun.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Alle reden über ChatGPT, den Chatbot von OpenAI, der zum Beispiel Texte schreiben kann, fast wie ein Mensch. Und natürlich schließen sich weltweit daran große Diskussionen an. Ganz viele Fragen. Zum Beispiel, hat künstliche Intelligenz eigentlich ein Bewusstsein? Wird KI bald klüger sein als wir Menschen? Ersetzt KI Intelligenz oder ist KI vielleicht schon echte Intelligenz? Also das, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Wichtige Fragen, bei denen es nicht zuletzt darum geht, wie die Menschheit in Zukunft denkt und arbeitet, wie die Wirtschaft funktioniert und wo die Wertschöpfung der Zukunft herkommt. Und deswegen habe ich heute zwei Gäste hier bei mir im Studio, die sich seit vielen, vielen Jahren mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Auf der einen Seite Tina Klüver, sie ist Expertin für Computerlinguistik, Gründerin und unter anderem die Chefin von Keats. Das ist ein Verbund der großen Unis in Berlin mit dem Ziel, Studierende und Forscher aus Medizin, Forschung und Technik bei der Ausgründung zu helfen und insbesondere im Hinblick auf Geschäftsmodelle, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Mein zweiter Gast ist Jonas Androulis, der als Gründer und in Sachen KI schon für Apple gearbeitet und das Startup Aleph Alpha gegründet hat. Seine Firma arbeitet an großen Sprachmodellen wie ChatGPT für die Bereiche Finance, Legal und Health und will damit in Konkurrenz zu Google und Microsoft gehen. Mit den beiden spreche ich auch darüber, wie die großen Sprachmodelle die Welt verändern werden, warum künstliche Intelligenz die Infrastruktur aller zukünftigen digitalen Geschäftsmodelle sein wird und ob wir in Europa überhaupt noch eine Chance haben werden im großen Wettstreit um die Vorherrschaft bei der künstlichen Intelligenz.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST.
Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit Tina Klüver und Jonas Androulis, die jetzt hier neben mir stehen. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen. Hallo Tina, hallo Jonas.
Hi. Hi.
Hallo. Schön, dass ihr da seid. Das war ja fast gleichzeitig. Ja, wir wollen über das große Thema sprechen, künstliche Intelligenz, genau gesagt ChatGPT unter anderem. Bill Gates hat neulich im Handelsblatt-Interview und auch im Podcast hier gesagt, dass die Technologie hinter ChatGPT so wichtig sei wie einst die Erfindung des Internets. Ist das so, Jonas? Oder muss man das jetzt so sagen, muss Bill Gates das so sagen, weil Microsoft mit Milliarden da drin hängt?
Da wäre ich schon dabei. Die Frage ist, was heißt das jetzt, die Technologie dahinter? Ist denn das jetzt nur Sprachmodelle, über die wir sprechen? Sind das jetzt große, self-supervised Modelle ganz allgemein? Aber ganz prinzipiell bin ich dabei, dass wir in einer industriellen Revolution stecken, dass das die schnellste bisher ist und dass es eben vergleichbar ist mit Internet, aber auch mit Elektrizität oder der Dampfmaschine.
Tina, lass uns diese Revolution, diese industrielle Revolution mal genauer anschauen. Was passiert da gerade?
Ja, letztendlich haben wir ja eigentlich mit künstlicher Intelligenz schon in den letzten Jahren so eine sehr starke Zunahme an Empowerment gesehen und das ist immer mächtiger geworden und auch immer vielfältiger. Und ich glaube, dass wir eigentlich auf der Speerspitze der Digitalisierung reiten gerade. Also wir haben bis jetzt die Phase gehabt, in der man Daten auch digitalisieren musste. Mhm. Und jetzt haben wir mehr und mehr diese Daten zur Verfügung. Und dadurch kann jetzt die künstliche Intelligenz ihre ganze Power entfalten und hat dadurch jetzt mehr und mehr auch die Möglichkeit, ganz verschiedene Anwendungsfälle zu unterstützen. Mhm. Je mehr Daten, desto besser. Und da kommen immer mehr Use Cases dazu.
Und jetzt sind wir am Anfang dieser Entwicklung. Wie wird sich die vollziehen? Einige sagen, die wird sich exponentiell vollziehen. Werden wir jetzt im Monatstakt riesige Innovationen sehen? Was wird da passieren?
Ja, ich glaube auch, dass wir jetzt so eine Art Talspitze überquert haben. Und ich denke, dass es jetzt auf jeden Fall sehr, sehr schnell gehen wird. Wir haben verschiedene Datentypen, die noch nicht unterstützt werden per se von den großen neuen KI-Modellen. Also beispielsweise sowas wie aus der Biotechnologie oder bestimmte Daten, die gebraucht werden. Aber selbst die werden nach und nach jetzt hinzugefügt. Und es stellt sich ja auch raus, dass, ich sag mal, große KI-Modelle wie ChatGPT oder GPT im Allgemeinen auch gut mit anderen Datentypen weiter getrainiert werden kann. Und dadurch hat man natürlich die Möglichkeit, neue Datentypen viel schneller auch zu ermöglichen, als das früher noch der Fall war. Da musste ich mir immer mein eigenes Datenset sorgsam zusammensuchen und dann selber trainieren und so. Und das geht alles viel, viel schneller jetzt.
Da werden wir gleich noch genauer einsteigen. Ich würde gerne nochmal auf die industrielle Revolution schauen, Jonas. Was passiert da jetzt genau? Mit was haben wir es da zu tun? Wie wird das unsere Welt, unser Leben, ja, unsere Arbeitswelt verändern?
Wir können uns halt die Frage stellen, woher kommt Wert? Und woher kommt Wertschöpfung? Und da gibt es eigentlich zwei Gründe oder zwei Quellen für die Wertschöpfung. Das eine ist natürlich die physikalische Arbeit und das andere ist die geistige Arbeit. Also eine geistige Arbeit ist ein informationsverarbeitender Schritt, der Informationen im Input und Informationen im Output hat. Und das, was in der Mitte da passiert, das ist Intelligenz. Und da gehen wir gerade dran. Da haben wir die Motorhaube auf und da bauen wir die Lösung, so wie wir mit Elektrizität und der Dampfmaschine die Lösung für physikalische Arbeit gebaut haben.
Und genau unter diese Motorhaube wollen wir natürlich heute auch schauen. Aber bevor wir das tun, wollen wir hier bei Handelsblatt Disrupt natürlich euch noch ein Stück weit kennenlernen. Tina, für dich ist das Thema ja überhaupt nicht neu. Du beschäftigst dich ja seit vielen Jahren damit und bist eigentlich ursprünglich mal ganz anders gestartet. Du hast Germanistik und Philosophie studiert und dann Computerlinguistik. Wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen?
Ja, das stimmt. Das war ein etwas verschwungener Weg, aber tatsächlich war meine ursprüngliche Intention, mehr und besser zu verstehen, wie Menschen eigentlich begreifen. Also ich komme eigentlich aus der Erkenntnistheorie und habe mich da sehr viel mit beschäftigt und habe dann aber gedacht, naja, ist halt immer noch sehr kompliziert und das zu verstehen, wie Menschen so denken und wie die zu ihren Erkenntnissen kommen, vielleicht probiere ich es erstmal mit Maschinen und gucke mal, wie die Maschinen so zu Erkenntnissen kommen und kann daraus vielleicht was ableiten. Und das war eigentlich mein ursprünglicher Schritt in die Computerlinguistik und da bin ich dann dabei geblieben, weil das so viele spannende Anwendungsfälle hat. Und ich habe mich vor allen Dingen tatsächlich mit Chatbots beschäftigt. Jetzt fast 20 Jahre lang.
Wahnsinn. Und jetzt ist das große Thema. Dann hast du Keats gegründet. Das ist das KI Entrepreneurship Zentrum. Ihr kümmert euch vor allem um den Transfer von Wissenschaft in die Wirtschaft und versucht diesen ganzen Kosmos zu unterstützen. Wie geht ihr da genau vor?
Genau, Keats ist eine Initiative der großen Berliner Universitäten, also der Freien Universität, Humboldt-Universität, Technische Universität und der Charité. Mhm. Und diese großen, ehrwürdigen Institutionen haben verstanden, dass sie halt auch mehr für Startup-Ausgründungen tun müssen, dass sie das wollen, dass ihre Studierenden und Forschenden ausgründen, Unternehmen gründen, spannende Unternehmen gründen und haben daher diese Keats-Initiative ins Leben gerufen, die ich jetzt aufgebaut habe und leite. Und da geht es uns wirklich darum, KI-Gründer und Gründerinnen von Tag 1 zu unterstützen. Also wir suchen die, wir unterstützen die, wir bringen die in Teams zusammen und unterstützen sie dann auch, wenn sie gegründet sind.
Dass man sich das nur so vorstellen kann, wie viele habt ihr schon unterstützt?
Also uns gibt es jetzt seit anderthalb Jahren und wir haben jetzt insgesamt ungefähr 50 Teams unterstützt in ganz unterschiedlicher Phase ihres Lebens. Also entweder ganz vorne mit einer Idee und einer Validierung oder auch schon in einem Accelerator, den wir haben.
Und was machen die so? Was ist so die Idee, die jeder kennen sollte aus eurem Netzwerk?
Ah, total unterschiedlich. Mhm. Also es gibt wirklich eine ganz große Bandbreite und das ist eigentlich auch bezeichnend für KI, weil KI ist ja eine Breitentechnologie. Ne? Und das ist ja vergleichbar, ich sage immer, mit Datenbanken.
Ja.
Man kann mit Datenbanken alles Mögliche machen und du brauchst sie überall. Und KI ist im Grunde auch so. Du kannst sie in allen möglichen Anwendungsfällen einsetzen und das führt dazu, dass wir alles sehen. Also von Sales, Texten, Vorschreiben bis hin zu Enzyme simulieren, ja, auch bauen, ne? Also am Computer bauen, bis hin zu besserer Maintenance für die Bahn.
Ja. Jonas, du hast den Umweg nicht gewählt über Philosophie, vielleicht irgendwie schon auch, aber bei dir hat ja Softwareentwicklung schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Du hast schon recht früh Unternehmen gegründet, zwei Unternehmen, eins davon an Apple verkauft und bist dann selbst als Engineer zu Apple gegangen, hast dort am selbstfahrenden Auto gearbeitet und an Siri. Du darfst zu vielen da gar nichts sagen, habe ich gelernt, aber wir versuchen es trotzdem mal. Wie war es damals, in Deutschland ein Unternehmen aufgebaut, zu Apple zu gehen? Was waren so die größten Unterschiede, wenn man bedenkt, dass es ja damals sicher eins der innovativsten Unternehmen der Welt war?
Also war eine Wahnsinnszeit. Ich kann mich erinnern an den Tag, als ich meinen Apple Badge hatte und ich war im Infinite Loop und habe den dran gehalten und der Laser wurde grün und ich konnte reingehen. Das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, wow, jetzt bin ich KI-Forschung bei Apple. Und auch ohne die phänomenalen Kollegen, die ich dort hatte, wäre ich nicht in der Lage gewesen, Aleph Alpha zu gründen. Also ich habe in der Zeit extrem viel gelernt. Ich habe natürlich an Special Projects Group, also an tollen Prototypen mitgearbeitet. Also unglaublich interessante Zeit. Für mich war es auch natürlich auch schwierig, aber weil ich ja in einer leitenden Funktion war und dann als Konzernmanager in einem Moloch steckte. Ja, und das ist ja auch nicht so ganz eine artgerechte Haltung für mich. Also da hatte ich so meine Probleme damit, aber es war natürlich schon toll. Und was auch faszinierend war für mich, war, das war genau die Zeit, in der Apple sich ein bisschen geöffnet hat. Apple KI-Forschung war im Vorfeld immer ganz verschlossen. Man hat gar nichts gehört. Es gab keine Paper, es gab keine Blogbeiträge. Und ich war eben Teil des Teams, die zum ersten Mal auf der NeurIPS, also auf einer der wichtigsten Konferenzen für Machine Learner, einen Vortrag gehalten, also gebaut haben und gehalten haben, dann als: Wir sind Apple. Das ist Apple KI-Forschung.
Und was war das Thema?
Selbstfahrende Autos. Ja, also das war natürlich ein Thema, Autonomie, aber eben nicht nur. Also Apple KI-Forschung macht viel mehr als nur autonome Systeme.
Ja.
Ich war vor allem in dem Bereich, aber da gab es auch andere tolle Teams.
Wenn man heutzutage so mit Siri zu tun hat, dann fragt man sich, was machen die eigentlich überhaupt?
Ja, tut mir leid. Also, ich konnte das nicht verhindern.
Aber woran liegt das eigentlich? Weil ich meine, wir reden über KI und die tollen Fähigkeiten und probieren ChatGPT aus, wo ja durchaus so zusammenhängende Dinge bei rauskommen. Und mein Verhältnis zu Siri ist auf jeden Fall eine lange Geschichte von Missverständnissen.
Ja. Ich war ja auch bei Siri in der KI-Forschung, habe da auch mitgearbeitet und auch wir haben ja so einen Conversational Agent, Lumi, der schon viel mächtiger ist als Siri. Und das Problem ist, dass das Innovators Dilemma gibt es auf der einen Seite. Ja, das heißt also, Siri hat einen Tech-Stack, der aus einer alten Generation kommt. Der also so, wie man Chatbots früher gebaut hat. Und der funktioniert so lala halt. Was man jetzt aber machen müsste, wenn man die Vorteile dieser neuen Technologien nutzen wollte, müsste man einmal mit dem Hammer draufhauen und sagen, wir machen jetzt große Teile, wo es eben etablierte Teams gibt, wo Leute ihre Karriere drauf aufgebaut haben, wo es Datensätze gesammelt wurden. Die machen wir jetzt immer alle neu. Das ist also ein Riesenproblem, warum große Unternehmen sich oft schwer tun mit so Technologiedisruptionen. Und der andere Punkt ist natürlich die Sicherheit. Wir haben ja alle die lustigen Screenshots gesehen von ChatGPT. Eins meiner Lieblinge ist, wo ChatGPT behauptet, Brigitte Bardot ist der aktuelle französische Präsident oder Präsidentin. Und das ist natürlich lustig und OpenAI hat es geschafft, das Ganze in so einen Kontext zu setzen, dass wir eher drüber lachen. Bei Google haben wir gesehen, haben die Leute nicht mehr gelacht, da haben die Leute die Aktien verkauft.
Ja, und zwar massenhaft.
Und Apple ist natürlich unter all diesen Firmen eine, die am allerwenigsten Toleranz hat für irgendwelche bösen Worte oder für irgendwelche Falschaussagen. Das heißt, diese Technologie, so mächtig sie ist, sie ist ganz schwer zu 100% unter Kontrolle zu bekommen.
Wir kommen gleich auch noch auf Aleph Alpha, das Unternehmen, was du dann gegründet hast. Ich würde aber dich gerne nochmal reinbringen in die Diskussion. Du bist ja nun wirklich Expertin auch für Maschinen, die mit Menschen interagieren. Wie ist deine Vision, wie werden wir in 5, 6 Jahren mit Maschinen interagieren? Was wird dann möglich sein und wo werden dann auch immer noch die Grenzen sein?
Ich finde das ganz spannend, was du gerade gesagt hast, Jonas, weil ich glaube, wir haben das erste Mal, seit ich mich mit Chatbots beschäftige, jetzt tatsächlich eine Technologie da, die nicht aus einem Defizit hier heraus sagt, ich kann das nicht beantworten. Chatbots bis jetzt, ja auch Siri, ne, der hat ja immer mal wieder aus einem Defizit heraus, die mussten sagen, ich habe sie nicht verstanden. Das kennen wir ja alle, ne? Ich habe es nicht verstanden. Und sie konnten auch nicht alles verstehen, weil sie mussten ja so implementiert werden, schon so entwickelt werden, dass man voraussieht, was gefragt wird, um darauf dann antworten zu können. Und da die Menge der Dinge, die gefragt werden kann, einfach unendlich ist, ist das unmöglich. Da war ein natürliches Ende. Und jetzt haben wir das erste Mal, denke ich, eine Technologie, die eigentlich immer was sagen kann. Aber wir haben trotz alledem eine Maschine, jetzt mit OpenAIs ChatGPT, die limitiert ist, die sagt, dazu kann ich keine Antwort geben. Ja? Und das ist aber kein Defizit, sondern die Maschine wäre eigentlich powerful. Sie ist einfach von Menschen gewollt und gezielt limitiert worden. Und das dadurch, dass der gesamte Output im Grunde überwacht wird und Dinge, die wir als schmerzhaft oder gefährlich empfinden, eben nicht ausgegeben werden. Das heißt, es hat sich komplett gedreht. Wir haben jetzt eine sehr starke Technologie, die aber trotzdem von Menschen limitiert wird. Und ich glaube, genau in dem genau so wird sich das auch weiterentwickeln. Wir werden weiterhin eine sehr starke Technologie haben, die auch immer stärker wird, aber wir werden immer mehr prozentual auch Zeit darauf verwenden, die unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig zu schauen, dass sie das produziert, was wir auch sehen möchten.
Ich habe immer das Gefühl, gerade bei ChatGPT, ich meine, man sieht ja, wenn man mit dem Bot interagiert, der fängt irgendwann an zu fantasieren. Und da ist er ja Menschen dann ein Stück weit ähnlicher, weil der eine oder andere scheint ja auch so zu interagieren. Jonas, vielleicht nochmal an dich. Wie werden wir denn in Zukunft interagieren mit Maschinen? Weil werden wir in 6 Jahren noch irgendwelche Dinge über Tastatur eingeben? Oder macht es einfach überhaupt keinen Sinn mehr und wir sprechen mit den Geräten, weil sie uns verstehen, weil wir eine schnellere Interaktion haben können? Wie sieht dieses Interface dann aus zwischen Mensch und Maschine?
Also Sprache ist schon mal ein super Interface. Das haben wir ja über Jahrzehntausende entwickelt als Menschen. Mhm. Und es ist im Prinzip darauf optimiert, dass wir alles, was für uns von Bedeutung hat, gut ausdrücken können. Und das ist natürlich jetzt toll, dass die Maschinen unsere Sprache so gut verstehen und sie für viele Arbeitsschritte gut annehmen können, gut kontextualisieren können. Die Interaktion mit Maschinen war in der Vergangenheit oft dadurch geprägt, dass wir uns an die Bedürfnisse oder an die Einschränkungen der Maschine angepasst haben. Es gab halt einfach nur eine bestimmte Technologie und wir haben nicht unbedingt Buttons und Dropdown-Menus und Keyboards benutzt, weil das die allerbeste Art und Weise ist, sondern weil das die einzige oder die bestmögliche Art und Weise war, die uns die Technik erlaubt hat. Und da wird sich jetzt gerade viel ändern. Auch die Dinge, die wir als Menschen noch übernehmen müssen in Wertschöpfungsprozessen. Wir werden jetzt sehen, mit dieser Technologie werden sich alle informationsbasierten Wertschöpfungsprozesse grundlegend umgestalten lassen.
Mhm. Aber nochmal zu der Ursprungsfrage zurück. Wie muss man sich dann so eine Interaktion mit Maschine vorstellen in 6 Jahren?
Was willst du denn von der Maschine? Also wir haben ja jetzt
E-Mails schreiben, Nachrichten hören oder lesen oder dass dieses Gerät einfach das tut, was ich jetzt möchte.
Vielleicht sind wir ja dann alle schon in der Augmented Reality. Aber natürlich diese Maschine als Unterstützung für uns, wird Sprache eine riesengroße Rolle spielen. Aber natürlich auch visuelle Elemente werden eine große Rolle spielen, haptische Elemente. Ja, also ich bin durchaus einer der Menschen, die der Meinung sind, die Wette auf das Metaverse, auf Augmented Reality ist nicht so verkehrt. Wer es am Schluss gewinnen wird, wird sich zeigen. Ja, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die kommen wird.
Du nickst, sag mal.
Ja, ich denke das auch. Ich glaube auch, Sprache wird immer da sein und wird wichtiger werden als Interface zwischen uns und Maschinen und vielleicht sogar zwischen Maschinen und Maschinen, die dadurch endlich in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren. Aber ich sehe auch die ganzen anderen Variables auf jeden Fall kommen. Also die Glasses für die Augmented Reality und wer weiß, vielleicht ja auch die Brain-Computer-Interfaces.
Aber Virtual Reality auf Dauer macht nicht so wahnsinnig viel Sinn, oder? Mit dem Ding rumlaufen, einem wird schlecht. Ich meine, für Computerspiele fein, aber eher AR als VR, oder?
Also im klassischen Alltagsleben sehe ich das auch eher so, ja. Aber die VR hat natürlich auch andere Möglichkeiten. Also gerade wenn ich jetzt an industrielle Use Cases denke, sowas wie der Digital Twin. Ich glaube, sowas
also die digitale Version von Fabriken, die man dann sozusagen digital warten kann.
Richtig. Ich glaube, solche Dinge, die sehen wir jetzt schon. Mhm. Und das wird massiv zunehmen, weil es natürlich auch der Industrie ganz, ganz große Werkzeuge in die Hand gibt.
Meine These ist ja sowieso schon, dass wir eigentlich das Metaverse schon längst haben, und zwar in der Industrie, wenn man sieht, wie große Autokonzerne in China Werke aufbauen, mit Fernanleitung von Ingenieuren aus Deutschland.
Ja.
Ich würde gerne nochmal auf dein Unternehmen kommen, Jonas Aleb Alpha. Was war der Moment, als dir klar war, das werde ich jetzt gründen, und wie kam es zu der initialen Idee?
Also da muss ich, glaube ich, ein paar confidential Details weglassen, aber im Prinzip war es so. Ich war Teil eines Teams, und die wussten alle viel mehr als ich und waren alle viel, viel erfahrenere Forscher. Und wir haben ein Experiment gemacht, und wir waren eigentlich alle überzeugt.
Und das war noch bei Apple.
Genau, das war in der Zeit. Und wir waren alle überzeugt, dass das Outcome, also das Ergebnis dieses Experimentes, gewisse Grenzen nicht überschreiten kann. Also, es war nicht genau das, aber so ist nahe dran. Sprachmodelle sind ja selbst überwacht. Das heißt, wir geben kein menschliches Signal mit rein. Das heißt, sie lernen nur dadurch, dass sie Texte lesen, die irgendwo im Internet sind oder auf Büchern. Und wir waren alle der Meinung, dass diese Art der Modellierung nie in der Lage sein wird, gewisse Grenzen zu überschreiten. Zum Beispiel die Grenzen, logisch Schlüsse richtig aufzulösen. Dass man also gesagt hat, klar, Sprachmuster und so, das geht, und Grammatik, das geht auch und so, ja. Und so, das passt schon alles. Und auch Texte schreiben, die verhältnismäßig normal klingen, als hätte sie der Mensch geschrieben. Da war auch noch jeder dabei. Aber dass ich ein logisches Problem formulieren kann, was in den Trainingsdaten garantiert so nie drin war, und das dann richtig aufgelöst wird. Klar, auch nicht 100% und so, aber immerhin, ja. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, also wenn nicht nur ich jetzt grundlegend überrascht bin, sondern um mich rum alle Leute auch noch überrascht sind, dann ist das ein Indikat dafür, dass hier was ganz Großes im Gange ist.
Und die Überraschung war, dass es überhaupt
möglich
ist.
Dass es geht. Dass ich einem KI-System, was ich einfach nur auf der Menge der wilden Texte und Daten im Internet, in Büchern, auf Wikipedia, das ist einfach nur diese Muster. Also im Prinzip macht das System nichts anderes als eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, also eine hochdimensionale Wahrscheinlichkeitsverteilung. Deswegen wird es auch gerne stochastischer Papagei genannt, weil es eigentlich nichts anderes macht. So, und jetzt war die große Überraschung, ein stochastischer Papagei kann eben diese Dinge tun, die wir jetzt von ChatGPT gesehen haben. Mhm. Und das hat mich vom Hocker gehauen. Da habe ich gedacht, okay, das wird die Welt verändern. Das reizt mich persönlich auch natürlich enorm. Also ich will daran arbeiten, aber es wird auch einen riesen Impact haben auf alle Branchen, auf alles, was wir tun.
Dann Unternehmensgründung. Warum aus allen Orten der Welt ausgerechnet in Heidelberg?
Ja, Heidelberg pitche ich an unsere internationalen Kandidaten immer als deutsche Toskana. Also Heidelberg ist natürlich schön, das ist lebenswert. Wir sind umgeben von einigen der besten Universitäten der Welt. Mhm. Also mit Tübingen, mit Cyber Valley arbeiten wir viel. Mit TU Darmstadt haben wir ein PhD-Programm aufgesetzt. Ich selber war ja in Karlsruhe am KIT. Universität Heidelberg ist auch super. Das ist alles so eine Stunde entfernt. ETH Paris ist auch 3 Stunden weg. Und ich bin von mir aus zu Hause genauso schnell am Frankfurter Flughafen, wie du wahrscheinlich am Berliner Flughafen bist.
Das kann man nicht ausschließen.
Und in Berlin wartet man dann noch länger.
Das kommt noch dazu.
Und dann habt ihr euch entschieden, das Unternehmen zu gründen. Und ihr verfolgt ja einen etwas anderen Ansatz als OpenAI.
Ja, also natürlich machen wir ungefähr vergleichbare Technologie. Mhm. Was wir aber fokussieren und im Ziel haben, sind diese industriellen Wertschöpfungsprozesse, und zwar diese, die kritisch sind und hochkomplex. Das sind all diese Wertschöpfungsprozesse, wo auch ChatGPT heute noch nicht weiterhelfen kann.
Sag mal so ein Beispiel.
Also einer unserer Partner ist einer der größten Player im Bereich Legal. Und die haben eine eigene Evaluierung mit ChatGPT gemacht. Und die haben gesagt, jedes juristische Problem, was jenseits des Allgemeinwissens ist auf eine gewisse Art und Weise immer falsch bei ChatGPT. Und dann braucht der Anwalt oder der juristische Experte braucht ja auch nicht nur einfach eine Antwort und dann irgendwie die Fußnote, trust me, bro, I'm Microsoft, sondern der braucht muss das validieren können, muss das in den Kontext setzen können. Wo kommt was her? Was gibt's für eine Meinung? Was gibt's für Präzedenzfälle? Was haben wir vielleicht in unserer eigenen Kanzlei-Archiv? Ja? Und diese Unterstützung für diese hochkomplexen, kritischen, sehr wertvollen Wertschöpfungsprozesse, das ist zum Beispiel Legal, aber es ist auch Health, ist auch Finance, ist auch Government, da ist ChatGPT aus mehreren Gründen aktuell einfach nicht einsetzbar.
Also ihr baut sozusagen ChatGPT für spezielle Branchen, spezielle Unternehmen. Also wenn ich jetzt sage, wir bräuchten eigentlich einen Bot fürs Handelsblatt, der den Lesern jeden Morgen in einer beliebig langen Zeit erklärt, was an Handelsblatt-News wichtig ist, dann würdet ihr den bauen können.
Genau das. Und vor allem, weil alle eure Mitarbeiter Experten sind, geht es nicht darum, immer die richtige Antwort zu geben, sondern es geht, wie kann ich den Experten bestmöglich unterstützen? Mhm. Weil manchmal gibt es ja die richtige Antwort gar nicht, gerade in diesen hochkomplexen Umgebungen.
Mhm. Tina, vielleicht machen wir nochmal ein bisschen den Fokus auf. Und wir haben ja sehr viel über Chatbots gesprochen, aber du hast es ja anfangs anklingen lassen, auch also in der Beschreibung, was für Unternehmen ihr generell unterstützt.
Ja.
Wo sehen wir denn, in welchen Bereichen werden wir denn die größten Innovations- und Disruptionssprünge sehen in den nächsten Jahren, angetrieben durch künstliche Intelligenz?
Ja, da gibt es mehrere Sektoren und Branchen, wo ich denke, dass sich gerade in kürzerer Zukunft auf jeden Fall einiges tun wird. Ganz vorneweg, was wir ganz viel sehen, ist tatsächlich Medizintechnik. Ja. Also alles, was mit Life Science zu tun hat.
Sag mal so ein Beispiel, wo dir jetzt irgendwie klar geworden ist.
Ja, ich habe eben schon im Eingangs erwähnt, diese Proteinsimulation. Ja. Wir haben aber auch ein Team, das sich tatsächlich um Human Diseases nochmal, also um Krankheiten kümmert, ne, und wirklich da auch noch mit KI-Unterstützung rausfindet, wo in so einem menschlichen Protein ist denn die beste Andockstelle für ein Medikament. Hm. Ja, das sind sehr intensive Berechnungen, die man bis jetzt kaum durchführen konnte. Hm. Und sowas wird mit künstlicher Intelligenz halt alles möglich. Und gerade dadurch, dass auch im Medizinbereich die Daten mehr und mehr zur Verfügung stehen, sehe ich da ganz viel Bewegung tatsächlich. Aber ich sehe auch noch ein ganz großes Potenzial und auch eine Menge, was sich tut im Bereich der Produktion und Industrie. Gerade hier auch in Deutschland als Standort, wo wir ja schon auch gucken wollen, dass wir, ich sag mal, unseren Vorsprung aus den Ingenieursjahren auch nicht komplett verlieren. Und da gibt's einiges, was sich da auch tut, gerade in der Robotik, ne, beispielsweise, was für spannende neue Roboter auch hier gebaut werden in Deutschland, ne, von Startups zum Beispiel mobile oder für weiche Materialien, solche Dinge. Und da ist überall KI drin, um das zu unterstützen. Also ich denke, in diesen beiden Bereichen auf jeden Fall. Und dann sehe ich eine Sache bei den Startups ganz, ganz groß, und das ist alles das, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Also Decarbonization beispielsweise und alle diese Dinge, die versuchen, Smart Cities aufzuwerten, die Städte aufzuwerten, CO2 aus der Atmosphäre zu nehmen, alle möglichen Ideen für die Baubranche auch, um da eben nachhaltiger zu wirtschaften, nachhaltiger zu agieren. Da sehe ich ganz viel, was, glaube ich, zum einen daran liegt, dass es mit KI möglich ist, und zum anderen einfach daran, dass die junge Generation sich dafür halt einsetzt. Hm.
Ihr seid ja, Jonas, eins der bekanntesten Unternehmen in dem Feld. Seht ihr eigentlich durch diesen Chat-GPT-Hype jetzt ein größeres Interesse von Investoren, auch reinzugehen in das Feld?
Ja, wir haben brutalen Inbound. Also außer.
Das heißt, die rufen an, sagen, wenn ihr nochmal 50 Millionen braucht, no problem.
Alle Sorten von also Politik, Industrie, Beratung, Investoren, jeder interessiert sich gerade für das Thema.
Ja.
Das heißt, ich hatte ein Gespräch mit einem meiner ersten Investoren, und der hat gesagt, Jonas, der ganze Blödsinn, den du uns seit 3 Jahren erzählst, der passiert jetzt alles. Ja, wir können es jetzt alle sehen. Also insofern hilft uns das, weil wir müssen nicht mehr so erklären, dass die Technologie einen großen Einfluss hat und das Riesenpotenzial dahinter steht. Wir müssen jetzt dafür erklären, wie wir gegen 20 Milliarden Microsoft Money bestehen.
Mhm. Und sag mal, dass man sich das vorstellen kann, 20 Milliarden Microsoft Money auf der einen Seite, wie viel habt ihr an Investorengeldern eingesammelt bisher?
28 Millionen.
Und Mitarbeiter habt ihr wie viele?
50, ja.
Okay, und wie sind so die Planungen für die nächsten Jahre? Also
die Planungen sind dranbleiben. Wir haben es geschafft, also wir haben viele Sachen geschafft, wo man gesagt hat, das kriegt ihr nicht hin aus Deutschland heraus. Mhm. Da sind wir stolz drauf, sehr. Natürlich jetzt Google, Microsoft, da ist ein Wettrennen gestartet. Silicon Valley ist on fire, was das angeht. Und jetzt müssen wir schauen, wer sind die richtigen Partnerschaften. Ja, mehr Geld, klar, wird auch irgendwann eine Rolle spielen, ja. Aber für mich sind eigentlich die Partnerschaften fast zentral.
Aber ihr sammelt jetzt weiter Investorengeld ein?
Ja, ich habe immer schon gesagt, ja, als wir vor 2 Jahren oder so mal gesprochen haben, habe ich gesagt, naja, 100 Millionen brauchen wir so grundlegend mal, um das den Ball ins Rollen zu kriegen. Mhm. Das stimmt auch weiterhin. Wir haben noch gut Geld. Also mir geht jetzt nicht das Geld aus. Viel wichtiger sind die Partnerschaften.
Und wer sind so die Unternehmenskunden, dass man sich das mal vorstellen kann, mit wem ihr da jetzt zusammenarbeitet?
Ja, viele von den ganz spannenden Sachen darf ich noch gar nicht erzählen. Mhm. Was ich erzählen darf, ist zum Beispiel die CITES, die BWI auf der Verwaltungsseite. Stadt Heidelberg hat man ja mitbekommen. Die haben so ein kleines Experiment gelauncht, was sehr gut angenommen wurde. Dann haben wir aber auch im Bereich Medien, Ippen zum Beispiel, im Bereich E-Commerce, haben wir die Solute. Das sind so welche, die ich nennen darf. Und dann gibt es so ein paar
Schlachtschiffe. Und die Großen sind so in welchen Branchen?
Ja, die Großen sind, also wir sind im Bereich Finance, Health und Legal. Das sind unsere Fokusfelder. Mhm. Ja, und alles auf Enterprise, da wo die großen Räder gedreht werden, da wo es halt auch sehr komplex ist.
Ich fand, weil du das gerade gesagt hast, und das ist eine Frage, die ich mir vorher in der Tat in der Vorbereitung immer wieder gestellt habe, ihr beide, ja, seid in einem Feld unterwegs, in dem in aller Welt Fachkräfte, Expertinnen, Experten gesucht werden. Du hast ja selbst bei Apple schon gearbeitet. Tina, warum eigentlich dann Deutschland, hättest du nicht in den USA sowas Ähnliches mit viel größerer Dimension aufziehen können? Die Menschen hätten es schneller verstanden, es sind mehr Investoren da, vielleicht auch mehr Studierende, die in dem Feld unterwegs sind. Warum dann Berlin?
Ja, da ist sicher was dran, wobei ich zu meiner eigenen Geschichte ja noch sagen muss, ich habe ja selber auch ein Unternehmen gegründet, also ein KI-Unternehmen, in 2015 war das. Und ich habe das in Berlin gegründet und ich habe damals sehr viel Unterstützung bekommen, tatsächlich auch von diesem Staat. Ja, also ich habe Gründungsunterstützung bekommen und ich habe da verschiedene Forschungsprojekte mitgemacht, die mich finanziert haben, mich und mein Team. Und als ich das Unternehmen verkauft habe, dann 6 Jahre später, da hatte ich schon das Gefühl, ja, da möchte ich jetzt auch was zurückgeben. Und das war letztendlich eigentlich auch der Moment, wo ich mich dann entschieden habe, hier die Universitäten zu unterstützen, weil hier gibt es tolle Teams. Und ich glaube, Berlin ist kein schlechter Ort für ein Startup-Leben.
Gegen Berlin würde ja keiner was sagen, aber im San Francisco ist eben auch schön.
Ja, das stimmt. San Francisco ist auch nicht schlecht. Ist vielleicht auch besser finanziert, würde ich gar nicht ausschließen. Aber das war mir schon ein Anliegen, hier auch nochmal was zurückzugeben und dafür auch was mich einzusetzen, dass es diesen jungen Gründer und Gründerinnen da den Support gibt, den sie brauchen.
Jonas, ich verstehe das ja, dass Heidelberg die Toskana Deutschlands ist oder so. Aber das Wetter in San Francisco ist doch auch gut. Also
hat mir schon sehr gefallen. Ich bin immer am Stevens Creek joggen gegangen, so an der Küste. Es war schon sehr schön. Also es gibt Gründe für Europa und Gründe an Deutschland und Europa zu arbeiten. Unsere Forschung ist immer noch Weltklasse. Wir haben diese Spitzenuniversitäten und wir haben eben die Möglichkeit, jetzt vielleicht zum letzten Mal die Zukunft mitzugestalten. Und das ist auch eine Mission und das ist auch eine Sache, weil du Fachkräftemangel ansprachst. Wir haben Inbound, also wir haben zum Teil Leute von ex-Google Brain, von Microsoft Research, die auf uns zukommen, weil wir bekannt sind in der Szene und weil wir eine besondere Mission haben.
Das ist eine große Diskussion über die Souveränität Europas. Du hattest die gute Forschung erwähnt, aber Fakt ist ja eben im Moment bei den großen Ankündigungen zumindest, was die neuen Sprachmodelle angeht, die großen Chatbots, spielt Europa keine Rolle wirklich bisher. Deswegen, Tina, vielleicht, du kommst ja auch ein Stück weit aus der Forschung, warst beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Wie steht Europa wirklich da bei dem Thema?
Ich vergleiche es tatsächlich auch manchmal mit der Cloud, ja, also Cloud Computing, dass wir hier nicht genauso wie bei Cloud Computing so ein bisschen den Zug verpassen, weil natürlich die großen KI-Modelle, und die werden ja immer größer werden, auch eine Art von Infrastruktur sind. Also letztendlich werden keine anderen KI-Modelle mehr selber trainiert, sondern man nutzt das, was da ist, über Schnittstellen zum Beispiel, bindet man programmatisch an und kann es dann benutzen, weil es einfach qualitativ besser ist. Und da müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht in ein ähnliches Fahrwasser geraten wie mit dem Cloud Computing, das wir ja nachher auch in de facto nie wieder so richtig aufholen konnten.
Aber so ein bisschen aufpassen hilft, glaube ich, nicht, oder?
Genau. Und deshalb glaube ich aber trotzdem, dass wir eigentlich dieses Mal besser aufgestellt sind, weil wir haben nicht nichts. Wir haben ja zum Beispiel Aleph Alpha und wir haben Stable Diffusion. Das ist ein großes Bildnetzwerk aus Europa. Also da ist nicht nichts.
Aus Heidelberg sogar.
Ja, aus Heidelberg. Und ich denke, wir müssen jetzt schauen, dass wir diesen Moment nicht verpassen, sondern genau die Player, die wir jetzt haben, die jetzt schon da sind und auch gut sind und auch vielversprechend, dass wir die auch weiter unterstützen. Und da müssen wir unbedingt darauf achten, dass dieser Moment nicht an uns vorbeigeht.
Aber was heißt das konkret jetzt mal in einem 3-Punkte-Plan? Wie könnte so eine Unterstützung aussehen? Weil in den USA ist es ja auch nicht so, dass die unterstützt werden. Da bauen die einfach coole Technologie und sammeln dafür Geld ein. Also was für eine Art von Unterstützung denkst du hier?
Ich denke, du hast das Stichwort gerade schon gesagt, Geld. Ja? Also Geld ist auf jeden Fall ein ganz relevanter Player jetzt hier. Wir müssen schauen, dass wir eben diese Initiativen, die wir schon haben, die Unternehmen, aber auch die Open Source Libraries, dass wir die entsprechend auch finanziell
Aber Geld ist ja genug da auf der Welt. Also kann man sich im Moment nicht beklagen.
Genau. Das müssen wir jetzt einsammeln. Tun wir ja auch schon. Jonas ist ja finanziert.
Ja.
Aber wir müssen natürlich gucken, dass wir auch die entsprechende, ja, die Kanäle so leiten. Und da finde ich schon auch, dass, ich sag mal, Politik und etablierte Wirtschaft ihren Teil auch mitspielen sollten. Und alle anderen Player, die involviert sind. Zum Beispiel Universitäten. Mhm. Auch die haben eine Schnittmenge da von Playern aus der Forschung, die jetzt wiederum Gründer werden könnten, die eben mit ihren Ideen auch in die Industrie gehen, die in die Startups gehen oder in die Player, die es schon gibt. Und ich denke, da muss unbedingt ganz viel Bewusstsein dafür da sein, dass wir diese unterstützen müssen.
Aber jetzt nochmal Hand aufs Herz, wie gut stehen wir wirklich da im Vergleich? Sagen wir, wir gucken gar nicht auf Deutschland, wir gucken auf Europa, im Vergleich zu USA und China.
Ja, ich meine, wenn man es jetzt an Menge der Daten beispielsweise betrachtet, die in so große Modelle einfließen und natürlich auch an die Kapitalausstattung, die Unternehmen haben in China und in den USA, die diese Forschung und Entwicklung gerade vorantreiben, dann haben wir natürlich da, ich sag mal, einen kleinen Stake. Aber trotz alledem ist es definitiv eine Position, die wir ausbauen können. Es ist nicht abgefahren, der Zug.
Wir sind im Rennen, genau. Ja. Wir sind nicht Pole Position. Und OpenAI hat 3 Größenordnungen mehr Funding als wir. Aber wir sind noch im Rennen.
Aber die Aufholjagden sind ja nicht so die ausgeprägte Stärke von Europa.
Ja, dann machen wir das Licht aus und gehen nach Hause.
Nee.
Warum glaubst du, dass es gelingen kann? Also auf was basiert dein Optimismus?
Mein Optimismus basiert eben auf der brillanten Forschung und basiert darauf, dass es phänomenale Leute gibt, die alle wollen. Hm. Es wird nicht einfach, auf keinen Fall. Wir treten gegen die Besten der Welt an, mit den tiefsten Taschen der Welt. Intelligenz. Es geht um Intelligenz. Es geht also quasi um die Basis. Ich fand den Vergleich Infrastruktur sehr gut. Es geht um die Intelligenzinfrastruktur aller zukünftigen Wertschöpfung.
Und darauf wird meine nächste Frage abzielen. Können wir das nochmal technisch erklären? Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was ist das genau für eine Infrastruktur? Dass man sich das mal, wenn man noch nie davon gehört hat, einmal vorstellen kann. Was ist die Infrastruktur und und wann setzen dann die Startups, jungen Technologiefirmen darauf auf?
Letztendlich kann man es sich so vorstellen, mal angenommen, man hat verschiedene Häuser und die haben Eingangstüren. Und hinter diesen Eingangstüren ist jemand, der sich total gut auskennt und eine Aufgabe total gut erledigt. Mal dieses Bild genommen. Mhm. Jetzt ist ChatGPT zum Beispiel ein so ein Haus und es hat eine Tür und da kann man anklopfen und sagen, ich brauche einen Text zum Thema ABC in dem Stil von der Queen von England. Und dann kriegt man durch diese Tür diese Ergebnis dieser Aufgabe zurückgereicht. Mhm. So, und letztendlich kann man sehen, dass diese Häuser, die enthalten die logische Infrastruktur für all diese Aufgaben. Und es wird nicht mehr so sein, dass Unternehmen solche Häuser selber bauen für sich, sondern sie werden bei den Türen anklopfen, die es schon gibt. Da nämlich in diesen Häusern, die es bereits gibt, wie ChatGPT von OpenAI, da schon so viel Investment reingeflossen ist und so viel Ressource, dass die einfach eine Qualität erreicht haben, die nicht mehr übertroffen werden kann. Und deshalb werden diese Häuser, da sie alle Aufgaben durch die Breiten hinweg übernehmen können, mehr und mehr, eben die Infrastruktur von morgen sein.
Und wer sind die großen Player, die diese Infrastruktur besitzen?
Das sind eben die Bekannten. Wir haben eben Microsoft angesprochen, die sichern die sich jetzt.
Mit OpenAI, genau.
Genau, die sichern die sich jetzt. Aber natürlich gibt es auch, ich meine, Google hat daran gearbeitet. Google hat Lambda und Google investiert auch weiter. Es gibt jetzt ganz, ganz neu, kommen bei uns auf einmal im Startup-Kontext ganz viele Leute von Google vorbei und sagen, wir möchten gerne hier mit Startups und mehr KI. Mhm. Also ich glaube, da tut sich eine ganze Menge und die starten ja nicht bei Null. Da ist ja schon viel Forschung reingegangen. Und da ist noch Meta, ist auch ein Player in dem Feld, aber auch in China gibt es die entsprechenden großen Modelle.
Und das sind die, die die Infrastruktur anbieten und einen Teil wenigstens der Wertschöpfung in Zukunft sicher haben.
Ja.
Und es gibt keinen europäischen Infrastrukturanbieter bislang.
Na, es gibt zum Beispiel Aleph Alpha und es gibt natürlich auch Stable Diffusion und solche Initiativen.
Genau. Stable Diffusion ist ein bisschen anders gelagert, aber ist ein tolles Unternehmen. Ja, und wir sind, was diese Basismodelle angeht, sind wir aktuell der einzige verbleibende Player in Europa.
Mhm.
Wir haben natürlich keine solche Infrastruktur wie Microsoft aktuell.
Genau, ich meinte das auch von der Dimension her, aber es ist, das Potenzial ist zumindest mal da.
Wir haben immerhin das größte, das stärkste kommerzielle KI-Rechenzentrum Europas.
Ich würde gerne nochmal auf den Gedanken von vorhin zurückkommen, den du so beiläufig erwähnt hattest, die vielleicht das letzte Mal die Chance, bei einer großen Innovation dabei zu sein. Ist das jetzt sowas wie die finale Innovation, nach der nichts mehr kommt?
Ja, weil alle Innovationen, die Menschen je gemacht haben, jeder Fortschritt, wurde getrieben von Intelligenz. Und jetzt lösen wir Intelligenz. Das heißt, wer dann die Intelligenz hat, macht allen zukünftigen Fortschritt.
Und deswegen ist es so wichtig, dass Europa eine Antwort darauf findet.
Deswegen ist es nicht eine Branche, wo wir sagen können, na gut, dann haben wir halt keine Halbleiter, na gut, dann haben wir halt keine Mobilfunktechnik, na gut, dann haben wir halt keine sozialen Medien, sondern deswegen ist es die Basis, auf der alle...
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. VivoCoach. Wissen, das sich auszahlt.
Wertschöpfung aufbauen wird.
Welche Folgen hat das eigentlich für das Leben der Menschen und für den Arbeitsmarkt? Ich meine, das ist ja eine der großen Fragen, die immer wieder diskutiert wird, eine der großen Angstthemen. Ich erinnere mich, vor 10, 15 Jahren erschienen die großen Geschichten darüber, dass bald die künstliche Intelligenz kommt und Millionen von Menschen arbeitslos und betrunken auf der Straße rumsitzen werden. Es ist ja nie passiert und heute ist es ja eher so, dass die KI nicht schnell genug kommt, um all die Jobs zu übernehmen, die automatisiert werden müssen, weil kein Mensch mehr da ist, der es machen will. Vielleicht, Tina, vielleicht fangen wir mit dir an. Wird das passieren? Kommen die Horrorvisionen? Werden Millionen Menschen arbeitslos? Oder ist das einfach eine Horrorvision für die Geschichtsbücher, die nie eintreten wird?
Das ist erstaunlicherweise eine Horrorvision, die sich immer wiederholt. Also in regelmäßigen Abständen kommt die wieder ans Licht und wird wieder hervorgezogen und dann haben alle wieder Angst. Also es gibt das, glaube ich, analog mit den Erkenntnissen und dem Fortschritt in der Forschung von künstlicher Intelligenz und neuen Technologien, die dann wiederum, ja, kann man ja sagen, einen Hype auslösen, so wie ChatGPT. Kommt auch immer wieder natürlich die Sorge, was macht das mit mir, was macht das mit meinem Leben, was bedeutet das für die Menschheit?
Ich würde sagen, zu Recht. Ich meine, wir haben gerade gehört von Jonas, das Thema Intelligenz wird gelöst, insofern also...
Ja, ist schon verständlich, dass man sich darüber Gedanken macht, das ist klar. Ich würde aber auf jeden Fall immer wieder auch sagen wollen, dass künstliche Intelligenz ein Werkzeug ist. Und das sage ich eigentlich gebetsmühlenartig seit 20 Jahren. Man kann sich das vorstellen, wir haben immer schon Werkzeuge erfunden. Die Menschen neigen dazu, sich Werkzeuge zu machen. Ist vielleicht eine inhärente Faulheit auch so ein bisschen, ne? Und wir haben Werkzeuge, die unsere Kraft immens verstärken. Wir haben Werkzeuge, die unsere Geschwindigkeit verstärken. Wir können eine Menge erreichen durch die Werkzeuge, die wir uns geschaffen haben. Und jetzt haben wir eben Werkzeuge, die unsere Denkarbeit mit verbessern oder beschleunigen, effizienter machen. Aber das sind wir nicht gewohnt. Das fühlt sich seltsam an, weil für uns ja Denken eigentlich etwas inhärent Menschliches war bis jetzt. Ich meine, schnell laufen, das können auch andere Tiere etc. Ja. Oder der Wind ist auch ziemlich schnell. Da sind wir nicht so kompetitiv. Aber Denken, das ist Menschsein. Und das geht an unseren innersten Kern.
Aber
und
ist es denn so, dass die KI bisher wirklich denkt? Weil wir haben es ja gerade gehört, das ist ja eher der Papagei, der irgendwelche logischen Abfolgen nachplappert und versucht, vollständige Sätze zu bilden, ja, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Also wann beginnt wirkliches Denken?
Ja, genau. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage zu beantworten. Aber ich würde auch definitiv unterstützen, dass die KI-Technologie, die wir jetzt haben, nicht wie ein Mensch denkt. Und vor allen Dingen hat sie keinen autonomen Willen. Sie steht nicht da und denkt sich irgendwas aus, was sie erledigen möchte oder erreichen möchte, sondern sie ist ein Werkzeug. Ja, sie tut, was wir von ihr verlangen, für uns. ChatGPT wird dir nicht widersprechen. Wenn du sagst, ChatGPT, schreib mir einen Text zu ABC, dann wird es nicht sagen, nee, ABC, also das mache ich nicht. Ja, das ergibt
doch
keinen Sinn.
Doch, macht es übrigens. Oh. Je nachdem, was du fragst, sagt es manchmal, ich bin ein Language Model, trainiert von OpenAI.
Ja, das meine
dazu
ich,
möchte
ja
ich nichts sagen.
Ja, genau, okay. Das
ist der
Effekt
von vorhin. Ich
will
auch jetzt nicht wissen, was die
ja
Frage war, genau. Ja.
Das macht es immer besonders gerne dann, wenn man so persönliche Dinge fragt, ne? Damit man auch nicht das Gefühl bekommt, dass es eben eine bewusste Maschine ist. Mhm. Ne? Das ganz gezielt verhindert und ich glaube, das ist auch gut. Da hat OpenAI uns einen Gefallen getan. Aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall der wichtigste
Aber
Aspekt.
Ich meine, dass diese Frage Bewusstsein ist ja nun keine Quatschfrage, sondern da haben sich ja sogar sehr ernstzunehmende Forscherinnen und Forscher Gedanken drüber gemacht, namentlich der Hauptentwickler von Lambda, von dem Google-Sprachmodell, der nämlich gesagt hat, seine KI hat ein Bewusstsein. Ist das Bullshit?
Ja.
Ja?
Ja. Also das ist, er hat sich auch als Begründer einer neuen Religion bezeichnet und so, also und es ist sehr cherry-picked. Ich hatte die beste Antwort darauf habe ich auf Twitter gesehen. Das war ein Kurzgif von einer Katze, die ihr eigenes Spiegelbild bekämpft und darunter geschrieben: Google-Forscher entdeckt Bewusstsein in Sprachmodell. Ja, weil diese Sprachmodelle sind darauf trainiert, unsere Muster nachzuahmen. Und natürlich können wir uns dann selbst drin sehen. Natürlich können wir uns unsere Spiegelneuronen, unsere Empathie sieht dort vermeintlich etwas, was wir von uns selbst kennen. Hm. Das heißt aber nicht, dass das dort drin ist. Zu dem Thema war ich aber übrigens, mein bestes Erlebnis war auf der Neurips, war ich auf dem Panel und da war auch die Frage an das Panel, ist das jetzt echte Intelligenz, ist das echtes Denken? Und da habe ich gesagt, nein, das ist es nicht, das ist was ganz anderes. Und ein anderer Panelist hat dann gesagt, das stimmt zwar, aber es spielt gar keine Rolle, weil es Technologie ist, die so mächtig ist für alle unsere Wertschöpfungsprozesse, dass sie die Welt umkrempeln wird, völlig unabhängig davon, ob das echtes Denken, echtes Verstehen oder echte Intelligenz ist.
Und über dieses Umkrempeln müssen wir jetzt zum Schluss nochmal sprechen. Welche Jobs, oder ich gehe nochmal einen Schritt zurück, interessant ist ja an der aktuellen Situation, dass wir eben nicht erst einfache Tätigkeiten automatisieren, was man lange gedacht hatte, sondern dass die künstliche Intelligenz jetzt verhältnismäßig früh in der Lage ist, auf einmal geistige Arbeit in irgendeiner Form mehr oder weniger zu automatisieren. Es sind noch Fehler drin und so weiter, wissen wir alles. Also was passiert da jetzt in den nächsten Jahren? Welche Jobs werden am schnellsten überflüssig? Und daran anschließend vielleicht die Frage, was wird die KI am Ende auch niemals können?
Also ich glaube, die KI kann am Ende alles, denn Menschen sind auch nur Maschinen, sind halt biologische Maschinen. Ob das jetzt 2030 oder 2080 sein wird, können wir jetzt drüber streiten. Aber ich sehe nicht, warum es irgendwelche Grenzen geben soll, die unüberwindbar sind.
Aber wir haben ja gerade gehört, einen eigenen Willen hat eine Maschine nicht, oder doch?
Einen eigenen Willen hat die Maschine nicht. Wenn wir wollten, könnten wir einen geben. Es gibt KIs, die handeln, als haben sie einen eigenen Willen. Der ist anhand einer Zielfunktion, die ich ihr natürlich mal originär gegeben habe. Aber genau das wird passieren. Ja, wir sehen das natürlich bei ChatGPT nicht so, aber es gibt andere KI-Systeme, die haben eine Äquivalenz zu einem eigenen Willen, ein simplifizierter Wille, der dann halt einem industriellen und nützlichen Ziel dient. Im Prinzip hat ein Thermostat einen eigenen Willen. Es möchte eine Temperatur einstellen und es hat einen Kontrollmechanismus und kann regeln und kann agieren. Und genau das Gleiche machen wir mit KI-Systemen auch. Und das wird immer weiter zunehmen. Also ja, eigener Wille ist immer so eine Sache, weil das ja von dem Erfinder des Thermostates wurde das ja so konstruiert. Und der Mensch, der das Thermostat dann bedient, der sagt, ich möchte gern 22 Grad. Ja, das heißt, hat es einen eigenen Willen? Nein. Aber es kann ein Ziel verfolgen. Und es kann im Prinzip, diese Ziele können eben mit KI immer komplexer werden. Und irgendwann habe ich eben eine KI, der sage ich das Ziel, ich möchte dir das Klimaziel halten. Und dann kann die KI alles verändern auf der Welt.
Was sagt denn die ehemalige oder die Philosophin dazu, zu der Frage des freien Willens?
Oh, jetzt gehen wir ganz ins Eingemachte. Naja, ich würde definitiv, also da sind wir vielleicht tatsächlich etwas unterschiedlicher Meinung. Ich habe einen anderen Blick darauf, was der Wille des Menschen ist.
Dann erzähl
und
mal.
Der, auch der autonome Wille und was Freiheit ist. Wir wissen ja nicht so viel über das Bewusstsein. Ja? Also wir empfinden Bewusstsein als das, was uns Menschen ausmacht. Tatsächlich ist nicht alles, was wir denken und fühlen, bewusst. Eigentlich im Gegenteil. Ein kleiner Teil dessen, was wir denken und fühlen, ist uns bewusst. Aber trotz alledem ist das das, was wir sozusagen als menschlich betrachten. Und ich glaube, die Frage nach dem Willen liegt in diesem Bewusstsein. Das ist ganz intensiv miteinander verbunden für uns. Und das Bewusstsein an sich ist aber etwas, was wir noch nicht verstehen. Es gibt Forschung dazu, ganz, ganz spannend, wie man Bewusstsein messen kann. Da kann man zum Beispiel bei Lock-in-Patienten messen, wie viel bewusste Aktivität in deren Gehirn tatsächlich stattfindet. Mhm. Und das kann natürlich, ich sag mal, ein erster Schritt sein, tatsächlich besser auch zu verstehen, was produziert denn eigentlich unser Bewusstsein? Aber aktuell haben wir darüber eigentlich noch keine wirklichen sicheren Erkenntnisse. Und deshalb ist es auch eigentlich unmöglich dazu was zu sagen, wie das mit den Maschinen ist, weil die Maschinen könnten wir schlecht mit dieser Charakteristik ausstatten, wenn wir selber gar nicht verstehen, was diese Charakteristik eigentlich ist. Mhm. Und das ist ja genauso bei Intelligenz. Also was ist eigentlich Intelligenz? Letztendlich ist die Definition von Intelligenz ja, das ist das, was der Intelligenztest misst. Wir haben ja gar keine wirkliche Definition.
Und wird eine KI zum Beispiel jemals eine soziale Intelligenz haben können? Ich meine, sie kann es simulieren, aber ist es möglich?
Wie können wir die Frage beantworten, wenn wir nicht mal genau das definieren können, was eine soziale Intelligenz ist? Also eine KI kann natürlich Ziele verfolgen.
Kann sich die KI dieses Ziel selbst setzen oder ist das halt der Programmierer, der die KI setzt? Das ist ja der Unterschied.
Ja, wo kommt denn unser Ziel her? Wo kommt denn das menschliche Ziel her?
Ich sehe schon, wir müssen eine komplette Folge mal zu diesen eher philosophischen Fragen machen. Aber daran anschließend ist noch ein ganz wichtiges Thema zu klären. Kann eigentlich die KI heute schon Neues in die Welt bringen? Fragen stellen, die noch nicht gestellt wurden. Durch einen kreativen Prozess Dinge erschaffen, die noch nie da waren.
Wir sind seit den 70er Jahren, haben sich die Wertschöpfung von der menschlichen Arbeit entkoppelt. Wertschöpfung geht immer stärker auf IP. Das ist nichts Neues. Und die Wertschöpfung wird in der Zukunft natürlich unter anderem von denen kontrolliert werden, die diese KI-Basismodelle, die diese Intelligenzinfrastruktur haben. Was wir dann als Menschen damit machen, wie wir unsere Wirtschaft betreiben, wie unsere Regierungen funktionieren, ob wir dann einfach in einer Welt leben, die so aussieht, wie Facebook das möchte oder Meta, das wird sich noch zeigen. Das ist, glaube ich, also das ist auch nicht was ich als Techie allein entscheiden kann.
Nochmal nachgefragt. Das heißt, wir werden nicht auf eine Welt zusteuern, die ein bisschen so aussieht wie die Welt aktuell, nur dass wir auf einmal mit unseren Handys reden und ansonsten die meisten Jobs mehr oder weniger gleich bleiben.
Doch, erstmal schon.
Erstmal schon, aber auf 25-Jahres-Sicht?
25-Jahres-Sicht aus meiner Sicht nicht, nee.
25 Jahre sind verdammt viel. Da wird sich vielleicht werden sich Dinge noch verändern, die wir jetzt gar nicht sehen.
Ich versuche das ja nur insofern, weil die Fragen stellen sich schon viele Menschen. Ich weiß das aus vielen Zuschriften, die wir immer wieder bekommen. Und eine Frage kommt zum Beispiel immer wieder auf, die auch durchaus von jüngeren Menschen gestellt werden. Was ist denn jetzt eigentlich die Fähigkeit, die man braucht für diese Welt in Zukunft? Wenn man jetzt Kinder hat in der Schule, was sollte man ihnen beibringen, um in dieser Welt bestehen zu können?
Lernfähig bleiben. Also das ist ja die klassische Antwort darauf und ich glaube auch, dass die stimmt. Weil ich glaube auch nicht, wie du es eben meintest, dass die Berufe alle überflüssig werden. Im Gegenteil, die werden sich nur verändern.
Welche Berufe werden sich am stärksten verändern?
Na, in allererster Linie jetzt die zum Beispiel eben Texte generieren, ja, oder Bilder generieren und Zahlen generieren, Audio generieren.
Und das ist halt der Unterschied zwischen Journalismus und Journalismus und Softwareentwicklung und Softwareentwicklung. Es gibt Softwareentwickler, die etwas machen, was an jedem Tag 100-mal passiert. Datenbankfelder verbinden, Eingabemasken, ETL-Prozesse bauen. Das kann mittlerweile so eine Copilot-Technologie oder ChatGPT schon ganz gut. Es gibt Journalisten, die schreiben habe ich früher selber mal gemacht, schreiben einen Edelmetall-Marktbericht für die Finanz- und Wirtschaft. Ja? Und das kann ChatGPT auch heute schon. Und dann gibt es aber natürlich Menschen, die genau das tun, die genau das, was zum Beispiel ChatGPT nicht sagen möchte, weil man in Kalifornien beschlossen hat, dass diese Meinung zu kontrovers ist, die genau das aufschreiben und genau da dahinter kommen.
Und deswegen ist ja vielleicht auch eine der Schlüsselqualifikationen in Zukunft, dass man im besten Sinne kreativ sein kann, dass man auf die Fragen kommt, die noch keiner gestellt hat, die Informationen findet. Da stehen ja meistens Fragen hinter, die noch keiner gefunden hat. Und all das wird ja auf sehr lange Sicht keine KI können. Vielleicht müsste man das in dem Fähigkeiten-Set noch ergänzen.
Ja, ich denke auch, man muss da Kreativität von verschiedenen Seiten sehen, ne? Weil das, was du da gerade beschrieben hast, das ist ja auch wirklich, es ist etwas in der Welt passiert. Und über dieses, was in der Welt passiert ist, möchten wir beispielsweise einen Text schreiben. Die Maschine, die Software, sowas wie ChatGPT, kann nur wissen, was in der Welt passiert ist, wenn sie Daten zu dem, was in der Welt passiert ist, auch gesehen hat. Solange wir ihr nicht einen Text einfüttern oder mehrere, die schon über das, was dieses Event, was da passiert ist, auch berichten, kann sie es nicht wissen. Ja. Sie könnte sich vielleicht etwas ausdenken, aber das ist dann reine Fiktion.
Wo kommt dann die KI an ihre Grenzen? Gerade wenn man an den Rechtsbereich denkt?
Also aktuell kommt unsere KI, weil wir ja gerade auch im Rechtsbereich arbeiten, kommt unsere KI natürlich an ihre Grenzen, wenn es um Abwägung geht, wenn es darum geht, einzuschätzen, wie man eine Geschichte erzählt und so. Da kann sie Vorschläge liefern und diese Vorschläge helfen dem menschlichen Experten auf Ideen zu kommen. Wir haben einen Kunden, der lässt sich immer 5 Vorschläge geben und sagt, von den 5 Vorschlägen ist immer eine dabei, das inspiriert mich. Da wäre ich von selber nicht drauf gekommen, das so zu betrachten und so. Also das geht ja heute schon, aber natürlich werden die Sachen auch besser werden. Und dieses viele von den informationsverarbeitenden Wertschöpfungsprozessen, die sehr standardisiert
Accounting. Und
lieblos sind, ja, wo man sagt, das ist eigentlich sehr regelhaft, das ist sehr eintönig, da kann man schon viel verändern in der Zukunft.
Ich meine, ein Callcenter mit den Standardanfragen wird es auch in 6 Jahren nicht mehr geben.
Vielleicht. Es anzunehmen.
Ja.
Also macht keinen Sinn. Eine KI ist schneller, ist freundlicher.
Genau.
Spricht vieles.
Spricht alle Sprachen.
Spricht vieles dafür. Wir müssen ein bisschen demütig. Ich bin immer ein bisschen demütig mit Prognosen. Ich kann mich erinnern, als ich noch irgendwie meine Karriere begann, hieß es, kleine handwerkliche Tätigkeiten brauchen wir gar nicht lernen, wird alles wegautomatisiert. Irgendwie vor.
Und das ist ja genau das, was jetzt nicht automatisiert
wird. Nee, das ist das Wertvollste, was es überhaupt gibt. Ja, also das sucht jeder und jeder braucht irgendwie riesige Wartelisten. Das wird erstmal so bleiben. Also die Robotik sehe ich noch ein paar Schritte hinter der KI.
Das ist ja das Interessante gerade, dass die Robotik sich viel langsamer entwickelt hat und dass alles ganz anders gekommen ist, als man vor 25 Jahren dachte. Wir könnten noch ewig weiter diskutieren. Wir sind leider am Ende unserer Zeit und ich sehe schon, wir müssen uns unbedingt nochmal verabreden. Da sind so viele Fragen natürlich noch offen geblieben. Aber ich hätte trotzdem noch eine letzte jeweils an euch. Und zwar würde mich interessieren, auf was freut ihr euch eigentlich am meisten, dass es endlich automatisiert wird? Jonas, fang du mal an.
Ich bin uninspirierte Gespräche. Also ich muss viele sehr oberflächliche Gespräche führen und E-Mails beantworten, ja, und so. Also da gibt's natürlich schon Tools, die da ganz, ganz gut voran sind, ganz gut vorne mit dabei sind. Aber ich würde gerne mehr Zeit mit den Menschen verbringen, also nicht nur bei uns im Team, aber auch in unserem Umfeld und weniger E-Mails beantworten, Terminkoordination, erklären, was KI ist.
Ich glaube, dass wenn mehr und mehr Aufgaben von Maschinen übernommen werden, dann wird aber auch die menschliche Arbeit nochmal einen ganz anderen Qualitätsbonus bekommen.
Aber was ist es dann? Aber das ist ja nochmal, das habe ich ja versucht rauszuarbeiten.
So wie handgemacht.
Aber was ist dann, was ist dann, also wahrscheinlich wird man irgendwann sagen, das ist ein Biotext.
Genau, ja, der ist dann halt von einem Menschen gemacht, das hat einen größeren Wert.
Was bringt der Mensch in dieser Welt dann in Zukunft eigentlich mit zur Party?
Na, guck mal, ich meine, wenn du so ein handgemachtes Messer kaufst oder sowas, ne, du könntest auch ein industriell gefertigtes Messer kaufen, aber nein, du möchtest jetzt lieber so ein schönes für die Küche, ne, so ein
handgemachtes. Also ein bisschen die Kunst, dass ein paar Fehler drin sind und so ein bisschen ist nicht ganz gerade.
Ja, vielleicht ist es auch irgendwo dann qualitativer, als du möchtest, nicht immer das Gleiche, ja. Also ich denke, da könnte ich mir vorstellen, dass wir in diese Richtung gehen, weil die Menschen neigen dazu, dann in so einer Dynamik das Menschengemachte auch wieder höher zu werten. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das passiert.
So. Worauf freust du dich? Was sollte automatisiert werden?
Ja, ich bin da so der Klassiker. Also ich bin froh, wenn alle administrative Tätigkeit von meinen Schultern fällt. Also wenn ich ganzen Finanzverwaltungen beispielsweise Steuererklärungen, Grundsteuererklärungen, wenn das alles von meinen Schultern genommen wird,
dann
bin ich
sehr,
sehr
glücklich. Und dabei können
wir
sicher sein, dass das in den nächsten 25 Jahren nicht passiert.
Ja. Ja, vielleicht ist das ein besonders kritischer Bereich, wobei ich kenne jetzt ein Unternehmen, ein Startup, was sich schon sehr stark darauf fokussiert.
Das Startup
fokussiert.
Schön und gut, aber es gibt ja noch die Gegenseite in den Behörden.
Das
und
stimmt. Ja.
Aber der Gedanke ist ja interessant, wird es denn in absehbarer Zeit sowas wie so einen digitalen Assistenten geben, der, wie wird der dann aussehen, was wird der machen?
Ja, glaube ich schon. Aber ich denke, der wird weiterhin eher für verschiedene Bereiche, werden wir verschiedene Assistenten haben. Also zum Beispiel für die Steuererklärung gibt es dann Assistenten, über die wir einfach mit Chat-Interface auch unsere Steuererklärung machen. Aber es wird auch noch für andere Bereiche dann, vielleicht gibt es da sogar einen, der für mich in die Schule geht, wenn meine Kinder Elternabend haben.
Das ist die beste Idee, genau, der dann die ganzen unangenehmen Gespräche führen kann. Ich sage ganz herzlichen Dank, toll, dass ihr hier wart und wir haben ganz viele Fragen, die wir bei den nächsten Malen diskutieren wollen. Ich habe viel mitgenommen aus dem Gespräch und ja, wir werden weiterverfolgen, was ihr macht und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
Ganz herzlichen Dank.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Lukas Teppler und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gerne unser Handelsblatt-Vorteilsangebot. Damit lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles aus dem Archiv für 4 Wochen für nur 1 Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com/Mehrwirtschaft. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.